Hallo, ich begrüße dich. Du bist der Gerd Bodi Ziegler und wir sind heute hier in Alpirsbach beim neuen Forum Miteinander. Das ist ein ganz neuer Kongress, ganz neu, das erste Mal hier entstanden. Und du bist hier eingeladen worden, einen Vortrag zu halten. Und du bist seit 1977 Seminarleiter. Du machst eine Tarot-Ausbildung, gibst Tarot-Ausbildung und du bist auch Buchautor. Und was fehlt noch zu dem Ganzen?
Fehlen tut gar nichts. Aber vielleicht will sich noch etwas entfalten, was ich bisher noch nicht ausgedrückt habe.
Was noch kommen wird, was noch aus dir gebären?
Ja, was noch zu meinem Potenzial gehört, was ich noch den Menschen schenken und bringen möchte. Mhm.
Genau, und das Herzstück deiner Seminarausbildung ist ja das Bodhi-Training.
Ja.
Mhm. Genau. Ja, darüber würde ich gerne näher mit dir sprechen.
Okay.
Okay.
Mhm. Ja, erstmal freue ich mich, dich hier kennenzulernen, dir zu begegnen. Und du hast schon ein wenig gesagt gerade eben, was meine bisherige Arbeit mit Menschen angeht. Und es war tatsächlich so, dass ich in meinem ganzen Leben nichts anderes getan habe beruflich, als mit Menschen zu arbeiten. Es begann bereits in meinen 20er Jahren. Und in meinen 20er Jahren war ich sehr auf der Suche nach dem Sinn, nach dem tieferen Sinn des Lebens. Ich habe überall gesucht. Und schließlich habe ich zwei wichtige Dinge verstanden, begriffen. Das erste war, folge deiner Freude. Folge dem, was dir Spaß und Freude macht. Folge dem, was dich interessiert. Dann wirst du sozusagen in die Essenz hineingeführt. Und das zweite war...
Kann ich da einhalten?
Ja.
Was meinst du mit, du wirst in die Essenz reingeführt? Weil ich habe jetzt erwartet, du sagst, dann wirst du dein Glück finden.
Das ist identisch, ja.
Okay.
Wir suchen ja alle nach Glück. Mhm. Jeder Mensch strebt nach Glück. Nur wo ist das Glück zu finden? Ist das Glück von uns getrennt? Oder sind wir das, wonach wir suchen?
Okay, also man kann es nicht finden. Wir sind es schon. Oder muss ich es in mir finden?
Wir können irgendwann mit der vergeblichen Suche im Außen aufhören. Wenn wir zutiefst begriffen haben, wenn wir genügend Erfahrungen gemacht haben und zutiefst begriffen haben, dass das Glück nicht da draußen, entfernt von uns, zu finden ist, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir bestenfalls entspannen. Vielleicht kann ich darüber später noch etwas sagen. Und in diesem Entspannen kann vielleicht erstmal für einen kurzen Moment die Suche aufhören als eine Pause. Und wenn wir dieser Pause des ewigen Suchens im Außen Raum geben, wenn wir den Mut haben, diese Pause in diesen Raum hinein zu entspannen, dann kann sich in uns etwas einstellen, was wir als müheloses, weites Erfülltsein erleben können.
Und das innere Glück ist dann einfach die Verlängerung dieser Pause. irgendwann sind es nicht nur Momente, sondern es gibt vielleicht mehr.
Wir sind es. Wir sind es.
Weil du gesagt hast, eigentlich sind es Momente. Und wenn wir da rein entspannen, wird es länger.
Okay.
Kann man das so sagen?
Kommen wir doch mal jetzt erstmal zur Abwechslung in diesen Moment zurück. Ich beginne gerne so einen Moment, in dem ich sage, lasst uns gemeinsam einen Raum öffnen. Einen Raum von Mühelosigkeit und Weite. Unser Sein ist mühelos, ist vollkommen mühelos. Es ist immer da. Und ich liebe diese Worte mühelos und Weite. Das eine fängt mit M an, diese Bewegung. Und ein M, der Buchstabe M, ist eine Einladung zum Entspannen und zum Wohlsein. Und das M ist nach unten hin geöffnet, nach unten hin offen.
Mhm.
Wenn wir einen Raum von Mühelosigkeit öffnen, entspannt etwas in uns und wir sind mit der Erde, wir sind nach unten mit der Erde verbunden. Plötzlich wird uns bewusst, dass die Erde uns die ganze Zeit trägt. Wir können uns der Erde anvertrauen, wir sind getragen. Und die Weite, das W, ist eigentlich das M umgekehrt, ist eine Öffnung nach oben zum Licht und der Weite des Himmels. W können wir manchmal assoziieren mit Au, es hat weh getan. Aber wenn wir diese Öffnung nach oben hin, wenn wir das, was uns weh getan hat, wenn das da sein darf und wir uns nach oben hin öffnen, dann ist das das Ende von dem Wehsein. Und das ist im Grunde genommen das, was die Schamanen zu allen Zeiten gemacht haben. Sie haben sich mit der Erde verbunden, sie haben sich mit dem Himmel verbunden. Und das waren die Ankerpunkte dafür, dass ein Raum geöffnet wurde. Ein Raum von Mühelosigkeit und Weite. Und dieser Raum von Weite, von Grenzenlosigkeit, haben die Schamanen den heiligen Raum genannt. Heiliger Raum ist entstanden. Und in diesem heiligen Raum konnten dann alle möglichen Dinge geschehen, die sie beabsichtigt haben. Also konnte etwas Wirkungsvolles ausgeübt werden.
Meinst du damit Heilung?
Zum Beispiel Heilung, ja. Oder einfach in diesem heiligen Raum, das war ein Kraftfeld, ja.
Mhm.
Und wo immer die Absicht lag, was immer da beabsichtigt war, konnte in diesem Raum geschehen. Mein Anliegen ist heute, den Menschen zu sagen, dass wir der heilige Raum sind. Wir brauchen nicht zu einem anderen gehen. Wir sind dieser heilige Raum.
Was meinst du mit anderen gehen? Kein Meister, kein Guru, kein Gott?
Wir müssen nicht im Außen nach diesem heiligen Raum suchen.
Mhm.
Der heilige Raum ist in uns. Wir sind dieser heilige Raum. Und wenn dieser Raum von Mühelosigkeit und Weite in meinem Bewusstsein entsteht, bin ich ein Stück mehr in der Wirklichkeit. Ich komme an in der Wirklichkeit. Und damit hört das Streben nach etwas, was nicht da ist, hört auf. Das Kämpfen hört auf, der Stress hört auf. Ich komme an bei mir selbst, zu Hause bei mir selbst. Und in meinen 20ern, wenn ich da nochmal jetzt zurückschwingen darf, habe ich das verstanden. Neben den Folgen der Freude habe ich verstanden, wenn mein Leben einen Sinn ergeben soll, wenn ich Sinn in meinem Leben finden soll, dann ist es wichtig, dass ich mir begegne, dass ich mich kennenlerne, dass ich in Einheit komme mit mir selbst. Und bei aller Suche nach schönen, interessanten, aufregenden, lustvollen Erfahrungen hat sich ein Teil in mir immer wieder daran erinnert. Das, was hier erlebt wird, ist ein Teil von mir. Es geht nicht um die Erfahrung an sich, die einen Anfang und ein Ende hat, die vergänglich ist. Es geht darum, was für einen Teil meiner Selbst ich in dieser Erfahrung finde. Ich sozusagen entdecke, ich zurückholen kann in mein Bewusstsein.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Für das? Weil für viele Menschen geht es ja darum, Erfahrungen zu machen. Und wie meinst du das? Du entdeckst einen Teil deiner Selbst. Ich brauche ein Beispiel. Entdeckst du zum Beispiel die Gier oder was auch, oder die Liebe zu einem anderen Menschen, oder was meinst du mit einem Teil deiner Selbst?
Ja, es gibt Teile unserer Selbst, die wir als Potenziale bezeichnen können. Und es gibt Teile unserer Selbst, die wir als Schatten bezeichnen können. Du hast eben beides genannt. Du hast einen Schattenteil genannt und du hast ein Potenzial genannt. Ein Beispiel ist, wenn wir uns verlieben. Wenn wir einem Menschen begegnen, der uns anzieht. Im Bewusstsein der Trennung glauben wir, die Vereinigung mit diesem Menschen, also mit diesem Menschen zu sein, zu leben, das macht mich vollständig. Und in dieser Vollständigkeit finde ich das Glück. Und wenn wir uns dann begegnen, die meisten Menschen, wenn sie verliebt sind und einem anderen begegnen, sind mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit dort draußen beim anderen und verlieren sich mehr oder weniger. Das habe ich auch ganz oft getan. Und die Folge von diesem sich verlieren ist das, was wir kennen aus unseren Beziehungsdramen und den vielen, vielen Enttäuschungen. Beziehung. Dass es wichtig ist, wenn wir jemanden begegnen, dass wir nicht ganz mit unserer Wahrnehmung beim anderen sind, sondern ein Teil unserer Wahrnehmung, unseres Spürens bei uns behalten. Und dann kann ich erleben, wie all das Schöne, was ich bei dem anderen sehe, was ich mit ihm erlebe, in meinem eigenen Raum, da ist ein Teil von mir. Jedes Mal, wenn ich mich der Liebe auf diese Weise öffne, bin ich ein Stück vollständiger geworden. Und das meine ich mit Teilen zurückholen. Du hast eben einen anderen Teil erwähnt, zum Beispiel Gier oder die Angst oder Schuld. Oder Aggression, Gewalt. Das sind Schattenteile, von denen man uns gesagt hat, dass sie nicht gut sind, dass sie nicht sein dürfen. Und deshalb haben wir sie abgespalten, haben uns von ihnen getrennt. Und auch diese Schattenteile, sie müssen und dürfen früher später wieder zurückkommen in unseren alten Raum.
Das heißt, wir haben uns abgespalten, wir haben uns abgetrennt davon, das heißt, wir erlauben uns nicht, diese Schattenanteile zu leben?
Ja, wir haben uns von Teilen unserer Selbst getrennt. Das ist das Drama und die Illusion des Getrenntseins. Sowohl von uns selbst, von Teilen unserer Selbst, und dann schließlich erleben wir uns getrennt von anderen Menschen, wir leben uns getrennt von der Welt. Und eine Grundbotschaft, die man für die Menschen gerade gegenwärtig ist, dass es möglich ist, aus dieser uralten Illusion der Getrenntheit auszusteigen, wirklich gründlich auszusteigen und aufzuwachen in eine Wirklichkeit, in der wir uns verbunden und eins erleben, sowohl mit uns selbst, mit all diesen Teilen von uns selbst, und in dem Maße, wie wir uns mit uns selbst erleben, erleben wir uns dann auch in Beziehungen und in der Außenwelt. Ich habe also verstanden, wenn mein Leben, wenn ich einen Sinn finden soll in meinem Leben, dann muss ich mir begegnen. Dann muss ich ganz und vollständig werden. Und ich habe mich dann auf die Suche begeben nach diesen unterschiedlichen Teilen von mir, die sich teilweise gelegt haben, teilweise aber auch noch verdeckt und verborgen waren. Und immer wenn ich dabei etwas entdeckt habe, fand ich das dermaßen aufregend, ich war so begeistert, dass ich den Drang hatte, das Menschen mit Menschen zu teilen, Menschen, die daran interessiert waren. Und interessanterweise gab es in der ganzen Zeit in meinem Leben immer Menschen, die genau daran interessiert waren, mit denen ich etwas von dem, was mir gerade wichtig war, was ich gerade frisch entdeckt hatte, teilen konnte. Und daraus sind dann meine Seminare und meine Trainings entstanden. Ich habe diverse Trainingsprojekte gegründet, habe sie eine Weile geführt. Und dann ist meine innere Entwicklung weitergegangen und ich habe gespürt, der Rahmen ist zu eng geworden. Ich brauche einen neuen, einen erweiterten Rahmen, um das mitteilen zu können. Und dann kam das nächste Projekt. Und das habe ich dann wieder eine Zeit lang geführt und wieder aufgegeben, bis ich im Jahr 2003 das Bodhi-Training gegründet habe. Es wurde mir von innen her gezeigt, dass es Zeit ist, nicht nur mit bestimmten Themen zu arbeiten, sondern mich als Mensch mit meinem ganzen Sein den Menschen zu schenken. Und das Bodhi-Training ist so offen angelegt, dass in diesem Rahmen alles Platz hat, was mir in der Zwischenzeit in meiner eigenen Selbstbewegung gezeigt wird, was sich in mir entwickelt, hat alles Platz darin. Und ich spüre und weiß, dass solange ich Freude habe, mit Menschen zu arbeiten, ich dieses Projekt nicht aufgeben muss. Es kann alles da hineinfließen. Und es ist in der Tat das Herzstück meiner Arbeit.
Das klingt, als ist es kein starres Programm, sondern es ist was ganz Offenes und auch was ganz Individuelles. Gehst du da individuell auf jeden Einzelnen ein?
Ganz genau.
Und holst den da ab, wo er abgeholt werden möchte?
Exakt.
Okay.
Exakt. Ja. Also es gibt kein Programm, das von vornherein feststeht. Das Bodhi-Training ist auch eine Gemeinschaft von Menschen, die sich eine Zeit lang in ihrem Leben von mir begleiten müssen und sich auch untereinander gegenseitig begleiten. Und diese Gemeinschaft trifft sich viermal jährlich, zu jeder Jahreszeit einmal. Und wenn wir zusammenkommen, dann, was entsteht, ist zunächst einmal ein Energiefeld. Ich habe es zu Beginn gleich Energiefeld der Liebe genannt. Ein Energiefeld der Liebe entsteht ganz einfach deshalb, weil alles sein darf. Jeder ist vollkommen willkommen und angenommen mit dem, was er oder sie mitbringt. Und dadurch entsteht Nähe, dadurch entsteht Vertrauen. Und wir haben dann einen Aspekt dieser Arbeit, der sogenannte Herzsitz, den ich mit der Mandalini zusammen mache.
Was ist das jetzt? Der Herz?
Herzsitz.
Okay.
Das ist ein Stuhl, der zwischen Nanda Devi und mir steht. Und die Teilnehmer sind eingeladen zu kommen, sich da hineinzusetzen und sich einfach zu zeigen mit dem, was sie gerade bewegt und beschäftigt.
Sprich, redet man darüber oder kann man einfach auch nur sein auf diesem Stuhl?
Beides. Es kommt darauf an, wie es sich in diesem Moment ausdrückt. Manchmal ist jemand so ergriffen oder so erfüllt davon, dass vielleicht nur Tränen fließen. Oder nur sich der Raum öffnet, von anderen gesehen, gefühlt zu werden. Und natürlich versuchen dann Manda und ich, Impulse zu geben.
Kannst du kurz sagen, dass die Nanda Devi, das ist auch eine Sängerin, mit der du zusammenarbeitest, deine Co-Leiterin.
Genau. Wir freuen uns ja heute Abend auf ihr Konzert.
Ja, sehr. Wunderschöne Lieder.
Sie hat eine wundervolle Stimme, die Seele der Menschen berührt.
Ja.
Und darüber bin ich ganz besonders glücklich, dass in letzter Zeit sowohl Nanda Devi die Musik hineinbringt. Wir haben noch einen anderen, einen Sänger, der früher auf den Rockbühnen als Star gesungen hat und jetzt von seinem Herzen her Lieder entwickelt und Lieder singt, die ebenso die Menschen tief berührt und erreicht.
Wer ist das?
Sein Name ist Holger Yadava.
Kann man auf seiner Webseite alles anschauen.
Ganz genau. Er hat gerade eine CD auch rausgebracht. Und wenn er singt, ist er einfach Gesang. Also er ist nur Gesang. Da ist nur das Lied da. Da ist keine Person mehr da. Und das erfüllt einfach.
Heißt das, dass ihr auch viel singt zusammen? Das klingt jetzt so, als gehört das zum Programm dazu.
Ganz genau.
Es gibt ja kein Programm, aber das ist einfach Teil des Ganzen.
Richtig, richtig. Also der Holger leitet dann auch oder lädt dann auch die Teilnehmer zu singen. Und singen ist einfach etwas energetisch sehr Schönes, was verbindet. Das ist ein Aspekt oder ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit, dass jeder willkommen ist, sich zu zeigen mit dem, was sich im Inneren bewegt. Und während wir mit einem oder einer arbeiten, arbeiten wir auf einer anderen Ebene gleichzeitig mit allen anderen Anwesenden. Denn das, was hier ausgedrückt wird, geht auf innerer Ebene aller anderen auch an.
Meinst du damit, dass wir im Prinzip alle Schatten und Seelen, hast du Seelenaspekte vorhin gesagt, dass man wiederbekommt, dass wir die eigentlich, die anderen, die gerade zeigen, dass wir das auch haben? Dass wir eigentlich alle dasselbe haben?
Ja, alles, was uns, wenn wir einen Menschen spüren oder zuhören, alles, was uns selbst berührt, mit uns in Resonanz geht, ist ja ein Teil von uns selbst.
Okay, also nur die Sachen, die mit mir in Resonanz gehen. Es gibt jetzt auch Themen, die mich einfach gar nicht ansprechen oder berühren.
Das kann in seltenen Fällen vorkommen, nur wenn wir uns nicht nur an der, also es kann vorkommen, wenn wir an der Oberfläche plätschern würden.
Mhm.
Wenn wir aber uns essentiell begegnen, also in der Tiefe begegnen, dann ist da immer etwas. In der Tiefe ist immer etwas, was uns verbindet und was uns berührt.
Okay, um das jetzt nochmal ganz deutlich für mich zu verstehen, hat jeder im Prinzip jeden Schatten auch in sich?
Das würde ich genauso sagen, ja.
Okay.
Wenn ich jemandem zuhöre von irgendeiner Erfahrung, habe ich immer wieder das Gefühl, dass es keine Menschsein gibt, die ich nicht auch hätte erleben können. Selbst wenn gerade auf meinem Lebensweg bestimmte Erfahrungen so in der Form nicht vorgekommen sind, es ist dennoch so, dass alles, was ich höre und wo ich den Menschen spüre, ich wie ein Teil von mir selbst wahrnehme. Und dieser Teil von mir wird in Liebe umarmt. Das ist das Einzige, was wirklich heilt.
Und das ist auch, was stattfindet beim Bodhi-Training.
Absolut.
Wie kann ich mir das vorstellen? In Liebe umarmen. Dass jeder sein darf, einfach mit seinen Themen.
Ja, wenn wir uns selbst begegnen, die Liebe bringt alles in die Oberfläche. Vor allen Dingen das Ungeliebte in uns, was wir bisher abgelehnt haben, was nicht sein durfte. Und wenn das hochkommt, kann alter Schmerz hochkommen. Und jetzt komme ich dazu zu einer Frage, was es bedeutet, einen alten Schmerz, eine alte Wunde in uns in Liebe zu umarmen. Die übliche Reaktion eines Menschen, wenn wir etwas Unangenehmes erleben oder etwas Schmerzhaftes, ist Kontraktion, wir kapseln ab oder wir laufen davon, wir weichen auf, aus. Und jedes Mal, wenn wir das tun, verstärken wir die Trennung uns selbst gegenüber, vertieft sich die Trennung. Wenn jetzt alter Schmerz auftaucht, unterstütze ich die Menschen darin, diesem Schmerz Raum zu geben. Nicht ihn wegbekommen zu wollen, sondern diesem Schmerz Raum zu geben. Und zwar grenzenlos Raum.
Also wir wollen unseren Schmerz grundsätzlich loswerden, damit wir uns nicht so eingeengt fühlen.
Ja, Schmerz ist unangenehm. Und es gibt diese instinktive Reaktion, dass wir uns vor Schmerz verschließen oder aggressiv anfangen zu kämpfen oder davonlaufen oder erstarren.
Jeder ist da anders wahrscheinlich gepolt.
Jeder hat also seine Lieblingsmuster.
Genau. Ist es auch dieser Kampf gegen den Schmerz? Also viele Menschen kämpfen ja die ganze Zeit.
Ganz genau. Die Menschen kämpfen sich gegen sich selbst. Auch mit guter Absicht. Zum Beispiel mit der Absicht, sich verändern oder verbessern zu wollen.
Oder kämpfen für ihre Karriere oder kämpfen für alles Mögliche.
Ja.
Aber es ist doch, es wird ja positiv in dieser Gesellschaft gewertet, zu kämpfen.
Richtig.
Ist doch schon mal ganz fatal.
Ja. Und in diesem Energiefeld der Liebe drehen wir oder stellen wir vieles, was in der Gesellschaft auf dem Kopf steht, wirklich wieder auf die Füße. Anstatt wegzulaufen vor etwas, was weh tut, vor Trauer, vor Schmerz, vor Tränen, geben wir bewusst dem Raum. Und dieses Raum geben, die Botschaft, du, Schmerz, bist willkommen. Ich bin froh, dass ich dich endlich fühlen kann. Du bist willkommen in der Liebe. Das ist das, was ich in Liebe umarmen. Und das ist das, was heilt und befreit.
Ist damit auch gemeint, dass wir uns schon fast gar nicht trauen zu weinen?
Ja, das ist...
Und wenn jemand dann doch weint, will er es gleich wieder wegkämpfen? Sich die Fassung wieder gewinnen?
Das ist auch auf meinem Weg so gewesen. Mir wurde beigebracht, dass ein Junge nicht weint. Mhm. Und dass wir angreifbar und verletzlich sind, wenn wir uns öffnen, wenn wir offen sind. Mhm. Und ich habe mir damals in meiner Teenagerzeit und dann in meinen späteren Jahren abgewöhnt, meine Gefühle zu zeigen und zu weinen. Und etwas von dem Überwältigsten, was mich am tiefsten überwältigt hat damals, war in einer Selbsterfahrungsgruppe, wo es plötzlich aus mir herausbrach.
Das Weinen.
Das Weinen, die Tränen. Mhm. Und ich geschüttelt wurde von diesem alten Schmerz. Und zuerst wollte ich mich damit verstecken. Mhm. Menschen wollen sich, wenn Schmerz aufbricht, wieder verstecken. Und dort habe ich die Erfahrung machen dürfen, da zu bleiben, mich nicht zu verstecken, mich nicht in Scham zurückzuziehen, irgendein Mauseloch, sondern die Leiterin, die damals mit mir gearbeitet hat, hat darauf bestanden, dass ich da blieb. Und als ich soweit war, mich sogar in der Runde mit meinem aufgelösten, verweinten Gesicht herumzuschauen.
Sie hat sich dazu eingeladen.
Ich hatte in diesem Moment komplett meine Schutzmaske verloren. Mhm. Und das war der zweite Schritt, der für mich ganz wichtig war, dass ich den anderen ohne Schutz, ohne Maske ins Gesicht schauen konnte. Und darin unterstütze ich meine Teilnehmer immer. Das ist enorm befreiend. Mhm.
Aber ist es nicht etwas, wenn man das mal einmal geschafft hat, ist es trotzdem ein Training, das jedes Mal wieder zu wiederholen?
Das ist richtig. Deshalb nenne ich es tatsächlich Training.
War das bei dir auch so, dass du wirklich auch Jahre gebraucht hast, das immer wieder zu integrieren?
Natürlich. Mhm. Die Wirklichkeit kann unmittelbar und direkt und ganz schnell erlebt werden.
Ja.
Das braucht keine Zeit, weil die Wirklichkeit ist immer da. Mhm. Aber diese erlebte Wirklichkeit dann in unser Menschsein zu integrieren, in unseren Alltag zu integrieren, das ist ein ständiges Lernen, das ist ein Entwicklungsprozess. Mhm. Und es braucht für die meisten Menschen eine Weile, sich an diese Wirklichkeit immer wieder zu erinnern, unterstützt und ermutigt zu werden, diese Wirklichkeit als ihre erste Liebe und erste Ausrichtung zu nehmen.
Das ist auch meine Erfahrung, dass dieses Erkennen, das passiert, aber diese Praxis, das zu integrieren, das ist wirklich ein ganz großer Teil.
Das ist die eigentliche Arbeit.
Ja. Würdest du das als Arbeit bezeichnen?
Wenn es
schon wieder so negativ.
Wenn es überhaupt Arbeit gibt, dann könnte das als Arbeit bezeichnet werden.
Oder ist das Selbstdisziplin?
Mit der Selbstdisziplin ist das so eine Sache, so eine Selbstverpflichtung. Das heißt, das riecht danach, dass ich etwas tue, mich zwinge, etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht fühle und was ich eigentlich nicht wirklich tun möchte. Nein, es geht nicht um diese Disziplin und diese Verpflichtung. Es geht vielmehr um die Entfaltung der Liebe zu mir selbst und meiner Wahrheit. Es geht darum zu lernen, mir treu zu bleiben, mich nicht mehr zu verlassen.
Das ist ein besserer Fokus.
Ja.
Dann muss man direkt nicht darauf fokussieren.
Und natürlich ist das ein Weg, ein wundervoller Weg der Freude und der Liebe. Wir wollen nicht von etwas weg. Ich habe das eben vorhin schon erwähnt. Menschen haben oft die Idee, sie wollen sich verbessern oder verändern. Ich sage meinen Teilnehmern, hört damit auf. Denn wenn du dich verbessern oder verändern möchtest, bedeutet das in der Regel Kampf gegen dich selbst. Mhm. Es bedeutet einen Widerstand gegen das, was jetzt im Menschsein da ist. Mhm. Und solange dieser Kampf und dieser Widerstand ist, ist Anspannung da. Mhm. Und es funktioniert erstens nicht. Und zweitens wird so ein Mensch auch versuchen, seine Partner, seine Mitmenschen und die Welt versuchen zu verbessern und zu verändern. Und das ist ein nie enden wollender Konflikt. Mhm. Es geht vielmehr darum, hier und jetzt in eine Dankbarkeit und einen Frieden zu kommen mit dem, was ich bin. Mit meinen Unzulänglichkeiten, mit meinen Begrenzungen, mit meinen menschlichen Erfahrungen. Mhm. Und da beginnt die Liebe und das Annehmen unserer selbst. Mhm. Und da beginnt die Heilung. Und dann entspannt sich etwas, und das Wunderbare und Erstaunliche ist, dann beginnt sich etwas zu verändern. Mhm. Es beginnt sich etwas zu verwandeln, aber ohne Kampf.
Beginnt sich etwas zu verwandeln im Außen? Meinst du im Außen oder auch in dir? In dir ja sowieso.
Schau, das Innen und das Außen ist das nicht getrennt.
Okay, das ist wieder.
Wir kreieren unsere Realität von innen nach außen. Mhm. Das, was wir in uns an Raum geöffnet haben oder ausgeräumt haben, hat eine direkte Auswirkung auf unsere Außenwelt. Mhm. Und das gilt auch für unsere Beziehungen. Mhm. Ich sage gerne, es gibt im Leben eigentlich nur eine einzige wichtige Beziehung. Mhm. Und das ist die Beziehung zu uns selbst. Mhm. Und alles, was wir in unseren Beziehungen im sogenannten Außen erleben, ist ein exakter Spiegel, eine exakte Reflexion meiner Beziehung zu mir selbst. Mhm. Mhm. Und deshalb, wenn ich das zutiefst verstanden habe und in einer Liebesbegegnung zum Beispiel ein alter Schmerz ausgelöst hat, werde ich nicht mehr auf den anderen losgehen und sagen, du hast dich so verhalten und wenn du dich so weiter verhältst, dann hat das Konsequenzen und du sollst dich nicht so verhalten, damit ich das nicht fühlen muss. Wenn ich das tue, übernehme ich keine Verantwortung, ich verlasse mich selbst und ich vergebe jedes Mal eine ganz, ganz wichtige Chance, nämlich mir zu begegnen. Der andere ist in meinem Leben, damit ich genau diese Erfahrung mit ihm machen kann. Und jede unserer menschlichen Erfahrungen ist unendlich wertvoll. Mhm. Weil jede Erfahrung ein Tor werden kann, wenn sie ganz angenommen wird, zu mir selbst, zu meiner Einheit, zu meiner Ganzheit.
Wann merke ich denn, dass es ganz angenommen ist, in dem der Schmerz irgendwann nicht mehr der Fokus, also der Fokus weg ist von dem Schmerz, den ich da gespürt habe. Aber das ist eine tricky Frage, merke ich gerade, weil es geht schon wieder darum, den weg loszuwerden, ne?
Ja. Jedes Mal, wenn wir uns wahrhaft begegnen, ist das begleitet von einem tiefen Gefühl von Richtigkeit, von Stimmigkeit, sogar von Glück und von Freude, von Dankbarkeit. Daran erkennen wir, dass wir auf der Spur sind, zu uns selbst.
Also es ist überhaupt nicht wichtig zu wissen, ob der Schmerz irgendetwas ganz angenommen ist oder nicht. Es ist nicht wichtig, es ist eigentlich nur wichtig, immer wieder mir selber in dieser Wahrhaftigkeit zu begegnen.
Richtig. Vor allen Dingen müssen wir die Schmerzen nicht analysieren. Mhm. Wir müssen nicht wissen, woher das kommt. Mhm. Wir können in jeder neue Augenblick ist eine Gelegenheit, uns selbst nahe zu kommen.
Heißt das auch jetzt in deinem Leben, dass wenn dir Sachen passieren, die unangenehm sind, dass du das auch irgendwo als Freude annehmen kannst, so, ah, jetzt kann ich wieder einen Teil von mir wahrnehmen.
Genau so ist
es. Schaffst du das wirklich? Jedes Mal?
Ich bin neulich mit einem verwirrenden Traum aufgewacht.
Okay. Magst du ihn erzählen?
Meine erste Reaktion war, was soll denn das jetzt schon wieder? Ich hatte mich doch beim Einschlafen der göttlichen Führung anvertraut. Was soll das? Und ich war fast im Begriff, übel gelaunt aufzustehen und das wegzustecken. Und dann habe ich für einen Moment habe ich innegehalten und habe das erinnert, was ich ständig zu Menschen sage. Und habe, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau an den Trauminhalt erinnern. Ich weiß nur, dass ich sehr verwirrt war und dass aus meinem Unterbewussten etwas aufgetaucht war, was noch nicht, womit ich noch nicht in Frieden war, was noch nicht in meiner Liebe angekommen war. Und dann habe ich das tatsächlich getan. Ich habe gesagt, wow, darum habe ich doch gebeten. Ich will doch, dass jeder Teil von mir in die Liebe kommt. Und da meldet sich dieser Teil und ich bin fast im Begriff, ihn wieder wegzustellen. Und dann habe ich entspannt. Ich habe dem Raum gegeben und ich bin dann nach einer gewissen Zeit in ein Glück, in einen Raum von Glück, fast Ekstase, Begeisterung hineingekommen. Und es war ein fantastischer Tag, der dann folgte. Und weil ich das Glück hatte, mein ganzes Leben, das, was ich Menschen lehre, selber zu praktizieren, das ist mir ganz, ganz wichtig.
Ja.
Dass ich nicht etwas predige, was nicht tief aus meiner eigenen Erfahrung kommt.
Also alles, was du weitergibst, hast du selber für dich erlebt.
Sonst würde ich es nicht weitergeben.
Ja, es ist also Wissen.
Das ist nicht echt. Und weil ich das Glück hatte, dass meine Arbeitmenschen gleichzeitig meine eigene Selbstbegegnung, meine eigene Selbstprüfung war, habe ich das Glück gehabt, mein ganzes Leben dieser Selbstbegegnung zu widmen. Und das hat mich in der Tat in einen tiefen Frieden geführt, mit mir selbst, in eine tiefe Liebe, die immer weniger an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, die bedingungslos ist.
Weil du dir selber keine Bedingungen mehr stellst.
Weil es nichts mehr gibt, was ich an mir selbst verändern möchte, wegschicken möchte. Weil all das, was ich bin, sein darf, Raum bekommt, wertgeschätzt wird.
Wir sind ja hier bei diesem beim Kongress Neues Forum miteinander. Was passiert mit den Menschen, wenn jeder wenigstens ein Stück weit in dieses bedingungslose Sein das mal gespürt hat oder da ein Stück weit wenigstens drin ist?
Menschen finden zu sich selbst und zu der tieferen Wirklichkeit, man könnte auch sagen der göttlichen Wirklichkeit, von der das ganze Leben durchdrungen ist.
Also dieses zu mir finden ist dieses Göttliche, für dich das Göttliche, was wir sind. Gott ist nicht jemand, der irgendwo sitzt, außerhalb, getrennt von uns.
Ganz genau. Das ist das Ende der Trennung.
Ja,
aller Trennung.
Da hebt sich die Trennung an.
Und wenn die Trennung sich aufhebt, wenn wir uns nicht mehr getrennt von irgendetwas und schon gar nicht mehr von unserem Glück getrennt erleben, dann verändert sich die Qualität unseres Miteinanders.
Mhm.
Dann werden Beziehungen werden zu Verbindungen, zu Verbundenheit.
Mhm.
Das Wort Beziehung ist für mich fast so etwas wie ein Schimpfwort geworden,
mhm.
weil es heißt, wir wollen etwas beziehen,
mhm.
was wir in uns nicht haben. Wir wollen etwas bekommen, wir wollen etwas haben.
Im Englischen sagt man Relation, das ist dann besser, ne?
Ja.
Das ist verbunden mit dem anderen.
Verbunden, ja.
Ja.
Und weil wir mit uns selbst verbunden sind,
mhm.
und weil wir in uns die Quelle der Liebe gefunden haben, begegnen wir einem anderen nicht mehr als Bettler, aus der Bedürftigkeit heraus, sondern wenn eine Begegnung entsteht, ist es für mich so, als ob das, was für mich in mir schon erfüllt ist, plötzlich auf eine neue Weise zu schwingen beginnt und dieser Raum des Glücks wird einfach noch viel größer. Und dann brauchen wir nicht mehr beziehen und wir brauchen auch nicht einander festzuhalten. Das ist das Ende von Eifersucht, von Besitzanspruch. Wir können uns in Liebe begegnen. Das, was in der Begegnung gefeiert werden will, genießen und feiern und dann wieder loslassen. Und wenn die Liebe möchte, dass die Begegnung erneut geschieht, wird es geschehen.
Mhm.
Liebe und Freiheit verschmilzen dann zu einem. Und es werden eins. Und das befähigt uns, danach zu leben.
Das, was du jetzt beschrieben hast, was auch der Inhalt des Bodhi-Trainings ist, dieses zu sich finden, das klingt fast, als wären wir falsch gepolt in der Gesellschaft und es ist wie so eine Umpolung fast. Wie unsere Konzentration, also so wie ich aufgewachsen bin, ist ja auf dem Kämpfen, auf dem Kampf, auf dem etwas erreichen wollen und so weiter. Und da ging es nie darum, einfach sein zu dürfen. Es ist eigentlich fast nur eine Konzentration auf was ganz anderes. Oder?
Ja.
Klingt es eigentlich gar nicht so schwierig, klingt es. Es klingt ganz leicht. Einfach wie als Fernseher ausschalten und ein neues Programm einschalten.
An dieser Stelle würde ich gerne ein klein bisschen ausholen.
Ja.
Einfach der Frage mal nachgehen, wie ist denn überhaupt die Illusion der Trennung entstanden? Wie ist sie überhaupt in unser Bewusstsein gekommen?
Ja, frage ich dich jetzt gerade. Wie? Bitte sag's mir.
Denn wir kommen doch aus der Einheit. Wir kommen aus der Einheit. Und das kann man spüren, wenn man ein kleines Baby im Arm hält.
Mhm.
Kann man spüren, dass das Baby ein Stück weit noch in der Einheit sich aufhält.
Mhm.
Ein sehr kleines Kind erlebt sich noch nicht getrennt von sich und der Mutter, von sich und der Außenwelt. Das ist eins. Und dann geschieht etwas, eine Persönlichkeit bildet sich heran. Und spätestens mit 3, 4 Jahren, manchmal auch schon früher, entwickelt sich so etwas wie ein Ich-Gefühl des Kindes, das sich getrennt erlebt.
Aber die Persönlichkeit bringe ich doch mit. Das ist nicht etwas, was mir aufdoktriert wird. Die bringe ich mit, oder?
Ich möchte noch ein kleines bisschen dabei bleiben. Dieser Moment, den wir alle erleben, die Persönlichkeit muss natürlich entwickelt werden. Die brauchen wir, um unseren Weg durch das Menschsein zu machen.
Mhm.
Deshalb sage ich auch nie, dass es ein Ego gibt, das zerschlagen oder aufgelöst werden müsste. Überhaupt nicht. Ich will nur mal dieses Phänomen, dieses Prinzip verstehen. Mhm. In dem Augenblick, wo das kleine Kind das realisiert, ist es für das Kind ein Schock. Es realisiert plötzlich, und das kann jenseits vom bewussten Denken geschehen. In der Regel ist es so. Mhm. Es realisiert plötzlich etwas sehr, sehr Wertvolles, etwas ganz, ganz Kostbares, ist auf einmal weg. Es ist auf einmal unwiederbringlich verloren.
Das Gefühl des Verbundenseins.
Des Verbundenseins und des Alleinsseins. Dort, wo unsere wahre Heimat ist. Okay. Das ist plötzlich weg.
Und was passiert dann?
Das Kind erlebt das als eine Art Schock. Und die meisten Kinder interpretieren das wieder auch jenseits von Gedanken. Mhm. Das ist also jenseits der bewussten Stelle. Interpretieren das so, wenn das passiert ist, wenn dieses Schreckliche passiert ist, wenn ich das verloren habe, dann bin ich schuld daran. Dann kann an mir etwas nicht stimmen. Etwas ist falsch. Etwas ist nicht richtig. Und das ist der Moment der Urschuld. Im Kurs von Wundern heißt es, die Trennung bringt in unser Menschsein die Erfahrung von Schuld, Angst und Aggression. Und an dieser Stelle beginnt die Schuld. Etwas stimmt an mir nicht. Und dann kommt die von dir angesprochene Erziehung, ja? Mhm. die gesellschaftliche Beeinflussung. Mhm. Und dieses Grundgefühl, mit mir stimmt etwas nicht, immer noch weiter vertieft.
Das fördert es noch.
Ganz genau. Mhm. Die Liebe der Außenwelt ist an Bedingungen geknüpft. Wenn du die und die und die Erwartungen erfüllst, dann wirst du geliebt. Das wird dann später in den Beziehungen fortgesetzt. Dann wirst du geliebt. Wenn du das nicht tust, dann wird dir die Liebe entzogen. Das ist die Bestrafung. Und das ist dann die Angst vor den Konsequenzen. Die Angst vor der Bestrafung. Konsequenzen, weil etwas an mir offensichtlich nicht stimmt. Und jedes Urteil, jede Verurteilung, die wir dann in unserer sogenannten Erziehung erfahren, ist im Grunde genommen ein Akt von Gewalt. Eine Gewaltanwendung dem Wesen des Kindes gegenüber, eine Verurteilung. Mhm. Und diese Gewalt setzen wir dann später mit uns selber fort. Mhm. Wie hart und grausam wir manchmal mit uns selbst zu durchziehen. Mhm. Und das ist die Gewalt. Mhm. Und die Gewalt, die wir sozusagen mit uns selber praktizieren, indem wir urteilen und bestrafen, die breitet sich dann aus. Mhm. Die Gewalt, die wir in der Welt im Großen wiederfinden.
Mhm. So. Und ist hier während des Interviews die Sonne untergegangen, jetzt ist sie wieder aufgegangen in unseren Herzen. Ich wollte dich noch zu dem, was du eben gesagt hast, was fragen. Ich bin auch Mutter von zwei Kindern und meine Erfahrung so als Mutter ist, dass man den Kindern auch eine Grenze setzen muss. Und wo ist die Grenze zwischen Grenze setzen und bestrafen? Und ist das, was ich Konsequenz nenne, offensichtlich auch eine Bestrafung?
Mhm. Also hier spricht auch dein Selbstzweifel als Mutter. Vielleicht auch ein Schuldgefühl, möglicherweise als Mutter nicht gut genug oder perfekt gewesen zu sein.
Mhm. Immer noch. Sie sind noch klein genug.
Ja. Das Bewusstsein der Einheit heißt nicht, dass wir plötzlich in einem Einheitsbrei leben. Dass wir müssen in der relativen Welt, brauchen wir Grenzen und brauchen wir auch Trennung. Das heißt, jemand, der sich selbst nicht gut spürt, seinen eigenen Raum nicht gut spürt, seine eigenen Grenzen, muss diese auch erstmal entwickeln. Und Kinder brauchen Grenzen, die Grenzen. Und wie deine Kinder das schlussendlich interpretieren, ob es in ihre Vorstellung von schlecht und schuldig sein hineinkommt, oder ob sie diese Grenzen, die du setzt, als Ausdruck deiner Liebe wahrnehmen, das ist wahrscheinlich nicht ganz in deiner Macht. Worauf du achten kannst, ist, dass du authentisch und echt und ehrlich bist, wenn du Grenzen setzt und gleichzeitig dein Herz liebevoll offen lässt. Dass du sozusagen die Kinder, wenn du Grenzen setzt, nicht aus deiner Liebe ausschließt, sondern dass sie beim Grenzen setzen in deiner Liebe enthalten sind. In deiner Liebe, die du für dich selbst hast, zum Beispiel. Manchmal musst du Grenzen setzen, weil sie dir auf die Nerven gehen. Oder weil du für dein eigenes Wohlsein brauchst. Und wenn dieses Grenzensetzen aus dieser Liebe kommt zu dir selbst und zu dem, was du siehst, was jetzt stimmig ist, was jetzt richtig ist, dann werden wahrscheinlich deine Kinder das auch als Ausdruck deiner Liebe nehmen.
Meinst du mit dem stimmig, was ich gerade für mich brauche? Wenn ich halt heute einen schlechten Tag habe und mal Ruhe brauche, dann ist das halt authentisch und dann brauche ich das.
Und du brauchst nicht nur Ruhe, wenn du einen schlechten Tag hast. Du hast ein Recht auf deinen eigenen Raum. Und deine Kinder werden verstehen oder sollten verstehen lernen, dass sie dich nicht tyrannisieren können. Mhm. Dass sie nicht über dich verfügen können. Das wollen sie nicht wirklich. Aber wenn du sozusagen als Mutter mit Schuldgefühlen kommst und halbherzig und mit Schuldgefühlen versuchst, dich abzugrenzen, ist das eine Einladung, dass sie dich anfangen zu tyrannisieren. Das spüren sie. Im Grunde genommen willst du ja deinen Raum für dich selbst, um gut in Kontakt zu sein mit dir selbst. Oder wenn gerade etwas aufgewühlt ist oder verwirrt ist, oder du von etwas sehr herausgefordert bist, brauchst du den Raum, um zu dir zu kommen. Und das ist das Beste, was du deinen Kindern schenken kannst. Eine Mama, die wieder gut bei sich selber ist.
Und wenn ich weiß, mein Kind braucht heute das und das und ich kann es ihm trotzdem nicht geben?
Das ist genauso in einer Partnerschaft. Wenn ein Partner Erwartungen an dich hat oder Wünsche an dich hat und du spürst, jetzt ist es für mich nicht stimmig, es fließt gerade jetzt nicht, dann ist es Ausdruck der Echtheit, der Liebe, der Wirklichkeit, der Wahrheit, dass du sagst, da stehe ich gerade. Und das möchte ich jetzt aus Liebe zu mir selbst zuallererst berücksichtigen. Das heißt, es ist in deinem Fall, wenn du solche Fragen stellst, auch eine Arbeit an deinem eigenen Schuldprogramm. Also die Idee, ich muss für den anderen oder ich muss für die Kinder da sein. Ich bin ihnen etwas schuldig, bist du nicht.
Es ist besser, in dem Moment authentisch zu sein.
Absolut. Das ist das, was die Menschen brauchen. Egal, ob sie Kinder sind oder unsere Partner. Und das ist auch das Einzige, was funktioniert. Alles andere funktioniert nicht. Also wenn da Schuldgefühle beigemengt sind, es führt nur in weiteres Chaos.
Glaubst du, das, was du da weitergibst, ist eigentlich etwas, was jeder einzelne Mensch für sich braucht? Das müsste jede Schule als Unterrichtsfach haben.
Und das sage ich ganz oft, ja. Das sollte als allererstes gelehrt werden. Weil das ist, oder das öffnet den Zugang zu unserem Glücklichsein, zu uns selbst. Wir können nur glücklich sein, wenn wir ganz wir selbst sind. Wir können nicht außerhalb von uns selbst glücklich sein, das geht nicht.
Emotionen, die wir haben, zeigen uns eigentlich immer wieder da, wo wir gerade stehen. Würdest du das so sagen?
Ich unterscheide zwischen Emotionen und Gefühlen. Gefühle sind das, was aus dem unserem gegenwärtigen Erleben entsteht. Gefühle sind ein Teil unseres Menschseins. Emotionen, so wie ich es definiere, kommen aus der Vergangenheit. Sind sozusagen nicht verarbeitete Gefühle, die damals nicht wirklich gefühlt werden konnten, haben sich als Emotionen abgelagert und versuchen natürlich immer wieder ins Bewusstsein zu kommen. Ich habe vorhin diese drei Dinge erwähnt, die eine Konsequenz des Bewusstseins der Trennung sind. Schuld, Angst und Aggression, Gewalt.
Aggression und Gewalt ist zusammen.
Ja, also ich nenne es lieber Gewalt, weil Aggression kann auch ein natürlicher, vitaler Impuls sein. Gewalt ist eigentlich unterdrückte Aggression. Oder unterdrückte Lebendigkeit.
Schuld,
Angst
und Gewalt. Gewalt.
Und das sind sozusagen die Überschriften, über die alten Schuldpakete. Ne? Jede alte Emotion, die noch unerlöst ist und danach ruft, in die Einheit, in die Liebe zurückzukommen. Jede alte Emotion kommt aus einer Erfahrung, die nicht ganz abgerundet ist. Und wir können lernen, zu fühlen. Also das, was hier und jetzt da ist, zu fühlen, zu unseren Gefühlen zu stehen, uns mit unseren Gefühlen zu zeigen, vor allem auch uns selbst gegenüber, ehrlich damit sein. Und dann ist ein Gefühl etwas, was auftaucht, was einen Anfang hat, was einen gewissen Höhepunkt erreichen kann und dann wieder geht. Und wenn wir es kommen und gehen lassen, sind wir nicht Gefangene unserer Gefühle, wir sind frei davon, aber wir sind diejenigen, wir sind das Bewusstsein, das dem Kommen und Gehen der Gefühle einfach Raum gibt. Und damit jedes Mal einen Teil von uns, von unserem eigenen Ausdruck Raum gibt.
Sind diese drei Sachen, Angst, Gewalt und
Schuld,
auch im Prinzip die Gründe unseres Leids, könnte man das so sagen?
Ja.
Es ist immer wieder eins von denen.
Ja. Ohne Trennung von unserem eigenen Erleben gibt es keinen Widerstand gegen das, was wir erleben.
Wenn wir nicht getrennt sind, dann gibt es auch keinen Widerstand.
Dann gibt es keinen Widerstand. Mhm.
Sind wir getrennt?
Und Leiden kommt nur, immer nur, das kann man wirklich erforschen, kommt nur aus dem Widerstand gegen Erfahrungen. Schmerz, ein Schmerz zu erleben, gehört zu unserem Menschsein. Und je mehr wir, je liebevoller wir werden, desto weniger laufen wir vor Schmerz davon. Wir sollten vielleicht diese Tür schließen. Wir werden, desto weniger verurteilen wir uns mit unseren eigenen Erfahrungen und desto präsenter und offener bleiben wir in unseren Erfahrungen, auch wenn Schmerz ausgelöst wird. Und die Meisterschaft in der Liebe erleben wir dann, wenn das Leben uns in einen grenzenlosen Schmerz führt. Und ich vermute, dass jeder Mensch in seinem Leben irgendwann an einen grenzenlosen Schmerz, einen tiefen, sehr tiefen Schmerz geführt wird. Und wenn wir dann da bleiben können, nicht weglaufen, da bleiben können, offen bleiben können und einfach erleben, wie dieser grenzenlose Schmerz wie eine Welle durch uns hindurch strömt, und wenn wir in dieser Welle, in dieser grenzenlosen Welle, in dieser grenzenlosen Intensität offen bleiben, dann kann sich mitten in diesem Schmerz ein Tor, ein Bewusstseinstor öffnen zu der Grenzenlosigkeit unseres Seins. Als ich als ich durch einen grenzenlosen Liebesschmerz, durch die Liebe selbst eingeweiht wurde, habe ich das erfahren dürfen. Der Schmerz war so groß, so grenzenlos, und ich war in der Lage, offen zu bleiben. Und plötzlich war der Schmerz nur noch pure Intensität. Und in dieser puren Intensität war ein grenzenloser Raum von Frieden, von Sein.
Das hat bestimmt auch jeder schon erlebt, dass wenn man ganz viel einfach rausweint, dass es auf einmal besser wird. Meinst du das damit?
Ja.
Das ist nur vielleicht ein Teil von dem, was du jetzt beschreibst, aber es ist auch schon...
Dass die Tränen zugelassen werden, wenn der Schmerz da ist.
Ja.
Dass einfach dem Ausdruck des Schmerzes kein Widerstand entgegensetzt. Aber wir brauchen auf der anderen Seite auch nicht an dem Schmerz festhalten.
Das ist eine Welle, das Opfer dann,
die sich ausdrückt, die sich lebt, und dann darf es wieder gehen.
Das ist ein interessanter Punkt. Viele Menschen halten ja fest und gehen immer wieder rein und tun sich in diesem, also ich nenne das Opfer, richtig schwelgen.
Ja.
Darum geht's nicht.
Absolut nicht.
Was ist das dann?
Das ist im Grunde genommen ein Widerstand. Wenn eine bestimmte Emotion, etwas bestimmtes Altes, immer wieder herausgekramt wird, immer wieder neu durchgekaut, durch das ganze Drama wieder neu aufgerollt wird, ist es im Grunde genommen ein Widerstand oder ein Festhalten, ein Anklammern. Auch Festhalten und Anklammern kann ein Widerstand sein, nämlich ein Widerstand gegen den natürlichen Fluss.
Des Weitergehens. Sich weiterentwickeln, andere Bereiche zu erleben.
Und dahinter steckt auch oft Rache, das Bedürfnis, sich zu rächen.
An wen?
an dem Auslöser des Schmerzes.
Okay.
Oder auch...
Der ist dran schuld, sozusagen.
Ja. Mhm. Oder auch etwas, was man sich selber nicht vergeben hat, nicht vergeben kann oder will.
Mhm.
Und das ist dann eine Fixierung, ein Festhalten an etwas, was im Grunde genommen als Erfahrung einfach nur gefühlt und erlebt werden will, losgelassen werden will.
So zusammenfassend betrachtet ist dieses Gefühl des Getrenntseins im Prinzip, wenn wir in diesen Raum der Liebe gehen, wie du das nennst, was du auch in deiner Arbeit machst, ist dann wieder das Einssein.
Ganz genau.
Also es ist eigentlich...
uns in die Einheit mit der Erfahrung, mit dem Leben, mit der Intensität und damit in die Einheit mit uns selbst.
Also es ist eigentlich etwas, was wir jeden Tag selber auch irgendwo in unserer Macht steht, zu erleben.
Das versuche ich anzuleiten. Also wenn ich dann nochmal auf das Bodhi-Training zurückkommen
gerne
darf. Ich habe von diesem, von der Herzsitzarbeit gesprochen.
Ja.
Es gibt ja noch einen weiteren wichtigen Faktor in unserer Arbeit. Und das ist die sogenannte Schlüsselarbeit.
Mhm.
Ein Schlüssel sind Schritte des inneren Erlebens, die die Menschen in einen bestimmten Raum des Seins führen können. Also es gibt da zum Beispiel einen Schlüssel für den Raum für Urvertrauen öffnet. Oder einen anderen, anderer Schlüssel öffnet den Raum der Verbundenheit und Einheit.
Ich habe sie alle hier, soll ich sie vorlesen?
Ja, du hast sie dir
ausgedacht. Ja, ich habe sie mir, weil ich fand das spannend. Basisschlüssel ist einer davon, der Basisschlüssel.
Verbindung zu Erde und Himmel.
Okay, du kannst ja kurz zu jedem was sagen. Genau. Mhm. Zentrierung und Erdung sagt eigentlich alles.
Ja, also Verbundenheit mit der Erde und die Erfahrung, sich von der Erde getragen zu erleben.
Das
Ende. Du bist noch beim Basisschlüssel.
Nee, Zentrierung und Erdung, habe ich gedacht, ist das Zweite.
Mhm.
Öffnung für Selbstbegegnung.
Ganz genau. Zu lernen, sich zu begegnen, zu spüren, bei sich zu bleiben, wenn etwas auftaucht.
Okay.
Vor allen Dingen, wenn etwas Unangenehmes auftaucht. Bei sich zu bleiben, dem Raum zu geben.
Ja.
Und schließlich es in Liebe zu umarmen.
Mhm. Entspannung und Urvertrauen.
Das ist der besagte Schlüssel des Urvertrauens, der eine tiefe Entspannung führen kann, ein tiefes Sich-Anvertrauen auch dem ursprünglichen Getragensein durch die Erde und durch das Leben.
Das mit dem Urvertrauen, ist das nicht auch etwas, was wir mit der Geburt irgendwie verlieren?
Ja, die Erfahrung einer Geburt kann von Anfang an schon so traumatisch sein, dass ein Großteil des Urvertrauens dort schon verloren geht. Und dann kommt es darauf an, wie das Kind von der Mutter oder von den Bezugspersonen gehalten und getragen wird. Ob es ein Gefühl da ist, ja, ich kann mich der Mutter anvertrauen. Und es ist natürlich nicht nur die Mutter, sondern es ist das ganze Umfeld. Ob ein Kind ein tragendes, geborgenes Umfeld bekommt oder nicht.
Mhm.
Kann ein Kind entweder Vertrauen, Urvertrauen entwickeln oder nicht. Ein anderer Aspekt ist, ob die Bezugspersonen in der Lage sind, das Kind wahrzunehmen, zu sehen. Wenn ein Kind sich nicht gesehen fühlt, und die wenigsten von uns wurden in ihrer Kindheit wirklich gesehen, die Eltern waren nicht dazu in der Lage, dann heißt das gleichzeitig, da fehlt etwas. Da stimmt etwas nicht. Da fehlt etwas. Und wenn ich nicht gesehen werde, bin ich so, wie ich bin, nicht existent und schon gar nicht richtig.
Mit gesehen werden meinst du zu sehen, was das Kind braucht in jedem Moment?
Ja, wahrzunehmen, was sein Wesen ist, was sein Ausdruck ist.
Wenn ein lautes Kind ist, dass er vielleicht das braucht, weil er einfach sich gern laut ausdrückt oder
ja, vielleicht das Gegenteil. Kraft und die Kreativität dahinter zu erkennen.
Ja. Okay. Vollkommene Präsenz ist eins der Schlüssel. Ist das das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben? Dieses Wahrhaftigsein?
Ja, vollkommene Präsenz geschieht dann, wenn wir ganz da sind, wenn wir ganz im Jetzt sind. Wenn wir verbunden sind mit uns selbst, ohne in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu sein. Und dieser Schlüssel vollkommene Präsenz arbeitet mit Sätzen, die eine Wirklichkeit ausdrücken, Sätzen auf der Ebene des Mental, also des Denkens, auf der Ebene des Herzens und auf der Ebene des Bauchs, des Fühlens. Und in diesem Schlüssel geht es darum, diese Sätze, sich einen Satz zu wählen und diesen Satz auszusprechen, laut auszusprechen, bis dieser Satz gefühlt wird und zum eigenen Erleben wird. Und jeder dieser Sätze hat das Potenzial, einen Menschen ganz in die Präsenz zu führen.
Was sind das zum Beispiel für Sätze? Meinst du sowas wie, ich liebe mich? Sind das so Affirmationen? Oder sind das Sätze, ist das etwas, was derjenige vielleicht vorher über sich nicht sagen konnte und es jetzt einfach mal tut? Oder sind das Sätze, wo ich einen Wunsch habe?
Ich würde sagen, es sind Sätze, die eine Wirklichkeit ausdrücken, wenn ich zum Beispiel auf der Ebene meines Denkens nicht an in Vergangenheit und Zukunft, in der Zukunft abschweife, sondern ganz da bin. Also ich bin jetzt ganz da.
Das ist zum Beispiel eins von den Sätzen.
Alles, was ich bin und erlebe, darf hier und jetzt da sein und bekommt Raum. Zum Beispiel.
Okay. In Einheit sein ist eins der Schlüssel.
Ja. Der führt in die Einheit mit sich selbst. Die Einheit mit dem Atemfluss, die Einheit mit dem eigenen Körper, die Einheit mit dem eigenen Denken und Fühlen. Es ist schwierig, über diese Schlüssel allgemein und theoretisch zu sprechen. Wenn ich einen Schlüssel habe und den Schlüssel teilen wir jeden einzelnen Schritt durch und erläutere diesen Schritt und dann coachen die Teilnehmer sich gegenseitig. Also sie finden sich in Paaren zusammen und einer begleitet den anderen in diese Erfahrung hinein und später werden dann die Rollen getauscht.
Wir haben ja jetzt auch einige gehört, wir müssen ja nicht alle durchnehmen. Was mich aber noch interessieren würde, das klingt wie ein Training, was eigentlich nie aufhört.
So ist es. Es hört nie auf. Und die Teilnehmer entscheiden selber, wie lange sie dabei bleiben wollen. Sie entscheiden selber, ob dieses Energiefeld der Liebe in ihrer Welt, in ihrem Alltag angekommen ist oder nicht. Und jemand, der in diese, wir nennen das Wahlfamilie, wir nennen unsere Gemeinschaft Wahlfamilie. Und man kann jederzeit, das ist immer offen, also es ist kein geschlossener Zirkel, es ist immer offen, man kann die Arbeit kennenlernen. Und wenn man begeistert ist davon, kann man den Schritt machen in die Verbindlichkeit und ein Mitglied dieser Wahlfamilie werden. Und wer das gemacht hat, ist von diesem Moment an mit uns immer verbunden und vernetzt. Das heißt, selbst wenn ich empfehle, den Teilnehmern circa 3 Jahre dabei zu sein, das ist so eine Durchschnittszeit, wo das Wichtigste integriert werden kann. Aber diese Verbundenheit, die hört nie auf. Man kann sich also von seinem Inneren her, von der Seele her, von seinem Herzen her immer damit verbinden. Und diese Verbundenheit ist auch ein Angeschlossensein an ein Kraft- und Liebesfeld, ein lichtvolles Feld.
Du meinst die Verbundenheit in der Wahlfamilie?
Genau.
Das klingt wie so ein Zertifikat, oder ist es dann wie, als hat man jetzt neue Vater und Mutter und Geschwister?
Ja, das ist ein Aspekt, den viele Teilnehmer auch betonen. Viele sagen, ich habe in meiner Kindheit, in meiner Blutsfamilie, diese Geborgenheit, dieses vollkommen Angenommensein nicht wirklich erfahren können. Und hier in dieser Gemeinschaft, in dieser Familie, möchte ich einen Teil davon heilen, in die Heilung bringen.
Fragt man den anderen, möchtest du zu meiner Familie gehören?
Nee, es geht so, dass grundsätzlich die Einladung, zur Familie zu gehören, besteht. Also jeder ist grundsätzlich eingeladen, ohne Bedingung. Und wenn jemand von seinem Inneren her, von seinem Herzen spürt, ja, das ist jetzt mein Weg, diesen Weg möchte ich jetzt gehen, dann gibt es meistens am vorletzten Abend ein kleines Ritual, ein kleines Einheitsritual, und diejenigen können sich dann zeigen. Und dann werden sie feierlich in unsere Gemeinschaft aufgenommen.
Das heißt aber nicht, dass ich die andere Familie ablehne oder bekämpfe, weil dann sind wir ja wieder genau bei dem, was du eigentlich lehrst, sondern es eigentlich gilt es auch mit der anderen Familie, die vielleicht nicht für einen da ist, auch in Frieden abzuschließen.
Absolut.
Oder in Liebe, das in Liebe für sich.
Ja, solange noch etwas nicht vergeben ist, solange wir noch Schuld zuweisen, oder solange wir nicht im Frieden sind mit etwas, können wir nicht wirklich auch mit uns im Frieden sein. Und deshalb ist auch die Heilung dessen, was in den Ursprungsfamilien schiefgelaufen ist, ein Teil unserer Arbeit.
Ich habe gehört, dass die Indianer sich auch ihre Familie selbst wählen. Ja, so ähnlich. Ja, ich danke dir. Ja, also ich wünsche dir alles Gute für deinen Vortrag morgen beim Forum Neues Miteinander hier in Alpirsbach. Vielleicht findet es ja nächstes Jahr auch nochmal statt. Und dein Vortrag ist Leben im Bewusstsein der Einheit. Und da freuen sich die Leute bestimmt jetzt schon darauf. Ich habe ja jetzt meinen persönlichen Vortrag bekommen. Ich danke dir vielmals.
Und ich danke dir. Es hat Freude gemacht, mit dir hier zu tauschen.
Ja, mir auch. Alles Gute.
Danke. Dir auch alles Gute.